Ihr Lieben, die Bibel sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Deshalb lasst uns zusammen aufstehen und den Arbeitern, die im Lobpreis jetzt uns geleitet haben, auch ihren Wert geben und ihn applaudieren für ihren wunderbaren Dienst heute Morgen. Ich glaube gar nicht, wie viel es Arbeit ist für die, die hier beschäftigt sind, die eine Stunde vorher, anderthalb Stunden vorher kommen, die in der Woche sich viel Gedanken machen, welche Lieder ausgesucht werden. Und von daher, mein Rat an euch ist, wertschätzt die Menschen, die hier arbeiten, die hier sich einbringen, die viel Ehrenamt einbringen, um die Gemeinde mit vor den Thron Gottes zu bringen. Ich freue mich, dass ich, glaube ich, zum fünften oder sechsten Mal hier bin. Ich glaube, Michael hat noch nicht aufgegeben. Er sagt, ich lade dich so oft ein, bis du eine ordentliche Predigt mal hinkriegst und dann brauchst du nicht mehr zu kommen. Für mich ist es immer eine Ehre, irgendwo noch mal hinzukommen. Das passiert mir nicht so oft, dass ich irgendwo zweimal eingeladen werde, geschweige denn fünf oder sechs Mal. Das ist, ja. Ich komme ein bisschen lediert zu euch. Hätte mein Verein gestern gewonnen, hätte ich hier noch blau-weiß drauf gemacht. Aber dummerweise haben sie nur unentschieden gegen die gelbe Gefahr gespielt. Und von daher, ich bin im Augenblick am Bauen und als Pastor sollte man das nicht. Aber von daher habe ich mir so 2 Zentimeter meines Fingers ein bisschen gekürzt. Ist auch eine Form des Abnehmens, aber ich würde es nicht raten, dass man das macht. Auf der Waage erschien das überhaupt nicht ein Defizit. Also von daher braucht ihr nicht fixiert sein auf den Finger, wenn ich ihn mal hebe oder so. Ich bin froh, dass ich den Mittelfinger nicht angeschnitten habe. Wir haben jetzt eine Zeit gehabt, wo wir uns gen Himmel orientiert haben, Richtung Gott. Ihn angebetet haben, denn er ist würdig zu jeder Zeit, egal wie es uns geht. Den großen Gott, Jesus für das, was er getan hat, der Heilige Geist, wie er wirkt. Und das ist wunderbar. Und in der letzten Strophe hieß es, Herr, erbarm dich, weil wir jetzt auf die Gemeinde gucken. Weil wir jetzt wieder unseren Blick auf die Erde richten, auf das Bodenpersonal, auf das, was wir Kirche oder Gemeinde nennen. Ihr seid in einer Serie über Gemeinde. Und manche denken dann halt nur, Herr, erbarm dich. Wenn du vielleicht an deine Gemeinde zu Hause denkst, nicht hier, sondern da, wo du herkommst. Und dieses Thema ist etwas Geniales und es behandelt die Frage, warum ist denn Gemeinde so wichtig? Wir könnten auch den ganzen Sonntag jetzt nur über Gott nachdenken und das ist auch toll. Und das passiert ja oft bei Predigten, dass wir uns auf Gott nicht nur im Lobpreis, sondern auch in der Predigt konzentrieren. Warum müssen wir über Gemeinde oder über Kirche reden? Wenn ich heute Morgen mal Kirche, mal Gemeinde wähle, ist das für mich so ein Synonym, diese Worte wechsle ich mal so oder gebrauche ich mal so und mal so, ohne damit eine bestimmte Gruppe zu meinen. Warum ist das so wichtig, eine ganze Serie dazu zu machen? Mir fiel bei der Antwort, oder die kürzeste Antwort, die ich auf diese Frage habe, ist eine Antwort, die einer meiner Vorbilder, Bill Hybels, gegeben hat. Er hat gesagt, die Kirche oder die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Die Gemeinde hier ist die Hoffnung für Langenfeld. Amen. Nicht alle sagen überzeugt Amen. Wenn man wirklich denkt, oh Mann, ist das wirklich so? Also Michael, der wird am liebsten am lautesten hier Amen schreien, aber oder auch nicht. Ist das wirklich so? Ist die lokale Kirche und die Gemeinde immer noch die Hoffnung der Welt? Wenn man so an Gemeinde denkt, wie man sie erfahren hat, es gibt Menschen, die haben immer Tränen in den Augen, wenn sie über Kirche und Gemeinde nachdenken. Die einen, weil sie so verletzt worden sind und weil sie einfach immer die Krise kriegen, wenn sie an ihre Kirche oder an ihre Gemeinde denken, wo sie herkommen. Und die anderen, Freudentränen, weil sie an die Gemeinde denken, wo sie gerade sind und wo sie sich so wohlfühlen. Ich hoffe, du gehörst zu der zweiten Gruppe. Aber wenn ich so an Gemeinde denke, wo ich herkomme, so tief im Ruhrgebiet, Gelsenkirchen, gut versteckt in einem Hinterhof und uns hat man nicht gefunden. Wir hätten evangelisieren können, bis wir grau werden, aber uns hätte man nicht gefunden. Wir waren gut versteckt in einem Hinterhof. Da gingen nur die Insider rein. Und eigentlich ging es auch nur um die Insider. Und da bin ich groß geworden und mittlerweile ist die Gemeinde geschlossen, mittlerweile ist die Gemeinde verkauft, die Gebäude ist verkauft. Eine neue Gemeinde versucht dort jetzt Fuß zu fassen. Wenn ich an diese Gemeinde denke, fällt es mir schwer zu sagen, Gemeinde ist Hoffnung der Welt. Mein Gelsenkirchen braucht solche Hoffnungen, auf Schalke können sie nicht mehr setzen unbedingt, aber auf die Gemeinde, ist das die Alternative? Wir reden über Gemeinde und vielleicht hast du auch so deine Erfahrung gemacht, jetzt bist du hier in Langenfeld gelandet und du kommst vielleicht sogar aus meiner Gemeinde. Oder du kommst aus einer Kirche oder du kommst aus einer frommen Umgebung. Und wenn du daran denkst, dann bist du nicht glücklich. Dann bist du nicht so voller Freude, dass du sagst, ach, müssen wir über dieses Thema nachdenken. Vielleicht hast du dir auch innerlich geschworen, ich werde nie wieder Teil von so einer Gemeinde oder von so einer Kirche. Die hat mich so verletzt, die hat mich so enttäuscht, die hat mich so frustriert, die hat mich so traurig gemacht. Egal, ob es die ganze Kirche war, ob es die Strategie war, ob es das Leblose war, ob es ein Pastor war oder was auch immer. Und wenn man so über Gemeinde nachdenkt, dann kommt man oft zu diesem Teil und sagt, nee, für mich ist das Thema. Und hätte ich gewusst, dass es heute um dieses Thema geht, wäre ich lieber im Bett geblieben. Ich möchte dir heute Morgen sagen, und das ist auch ein Grund, warum diese Serie ist, Gott, wenn er über Gemeinde nachdenkt, ich glaube nach wie vor, seine Augen leuchten. Ja, ich glaube, manchmal hat er auch Tränen in den Augen, weil er enttäuscht ist und weil er traurig ist, wie seine Gemeinde sich entwickelt hat in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kontinenten, zu verschiedenen Zeiten. Es waren dunkle, dunkle, dunkle Momente, wie keiner dachte noch, dass die Gemeinde überhaupt noch existiert in vielen Ländern, Kontinenten. Und ich glaube, dass er trotzdem immer noch diese große Hoffnung im Herzen hat. Seine Braut, seine Gemeinde, seine Sache. Und Gott hat vor Grundlegung der Welt, das ist schon sehr, sehr lange zurück, können wir gar nicht denken, vor Grundlegung der Welt hat er schon Gemeinde im Kopf gehabt. Also Gemeinde ist nicht ein notwendiges Übel, dass er irgendwann sagt, wie können wir dem ganzen Übel begegnen? Ach, ich mache mir mal Gedanken über Gemeinde. Er hat schon, bevor das ganze Übel begann, über Gemeinde nachgedacht. Vor Grundlegung der Welt. Kirche ist nach wie vor sein Herzensanliegen. Und wenn er über Gemeinde spricht, wenn er über Gemeinde nachdenkt, und die Bibel ist voll davon, dann ist da ein ganz anderer Blick drauf, als wir oft denken und sagen, ach komm, geh mir weg mit Gemeinde, geh mir weg mit Kirche. Brauche ich doch alles nicht. Ich bin auch so glücklich. Ich folge dem Herrn nach, ich brauche sowas nicht. Er hat sich so viel Zeit gelassen. Darf ich überhaupt rumrennen wegen der Kamera oder so? Ja? Ich danke dir. Er hat sich so viel Zeit gelassen, mit diesem Herzensanliegen Gemeinde. Und dann hat er endlich den Bauherrn geschickt. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle, das verspreche ich, werden sie nicht aufhalten. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich schon auf on bin. Jawohl. Wo drücke ich? Links oder rechts? Rechts. Von mir aus gesehen oder von dir aus gesehen? Es kann auch sein, dass ich es... Jetzt ist es, glaube ich, an. Jawohl! Gemeinde nach Gottes Bauplan, das ist das Thema. Ich werde meine Gemeinde bauen. Das hat er versprochen. Und er baut sie immer noch. Und ich bin froh, dass er sie auch hier baut. Und dass er sie auch wahrscheinlich bald in Leverkusen weiterbauen wird. Ich bin froh, dass er sie in Erkrath baut. Ich bin froh, dass er immer noch dabei ist, dass er sich nicht hat frustrieren lassen. Und Gemeinde wird, die Pforten der Hölle werden Gemeinde nicht aufhalten. Manchmal hat man den Eindruck, die Gemeinde steht so mit dem Rücken zur Wand und sagt, boah, hoffentlich kommen die Pforten der Hölle nicht zu uns. Aber Jesus hat eigentlich gesagt, die Pforten der Hölle werden euch nicht aufhalten. Gemeinde wird bedroht, Gemeinde wird verfolgt, Gemeinde wird gehasst, Das alles hat er gesagt, ja. Aber Gemeinde wird nicht aufgehalten werden. Die Ortsgemeinde kann sterben, ihr Lieben. Und viele Ortsgemeinden sind gestorben, sind eingegangen. Das kann passieren, wie meine Gemeinde in Gelsenkirchen. Aber die Gemeinde Jesu bleibt bestehen. Und sie wird weitergehen. Und die Pforten der Hölle werden sie einfach nicht aufhalten. Und als es dann losging zu Pfingsten in Jerusalem, als die erste Gemeinde gegründet war, Gott sagt, ich mache mal das erste Pilotprojekt, mache ich mal selbst. Er hat den Heiligen Geist geschickt und er brachte die ganzen Werkzeuge mit, die ganze Arbeit mit. Und da kam der Architekt und der Bauherr und hat dann Gemeinde gegründet. Wir wissen, dass wir zu Pfingsten den Start eben hatten. Und dann hat er uns Stück für Stück in seinem Wort erklärt, wie er Gemeinde sieht. Wie der Vater die Gemeinde sieht, wie Jesus, der Bauherr, die Gemeinde sieht und wie der Heilige Geist, der Architekt und der Umsetzer, der Stratege, wie er Gemeinde sieht. Nämlich, dass sie die Familie des Vaters ist, dass sie der Leib des Sohnes ist, dass sie seine Baustelle ist, dass sie eine Herde ist von gewissen Tieren, auf die ich gleich zu sprechen komme, und dass sie seine Braut ist, die Braut des Sohnes. Und deshalb ist es so wichtig, über Gemeinde zu reden. Wenn wir nur uns sehen und wenn wir nur an unsere Herkunftsgemeinde denken, kommen wir schnell sagen, komm, geh mir weg, ich brauche das nicht. Ich lebe lieber vogelfrei, ich suche mir alles Mögliche aus. Oder ich bleibe am besten zu Hause, ich gehe gar nicht mehr in die Gemeinde, ich kann mir alles im Internet runterziehen. Alles möglich. Aber ihr Lieben, du brauchst Gemeinde. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, und ich folge Jesus schon sehr, sehr lange nach, noch nie einen einzigen gesund wachsenden Christen erlebt, der ohne Gemeinde ausgekommen ist. Ich habe viele schräge Vögel erlebt. Im Glauben, die ohne Gemeinde auskommen mussten, die sich unter keine Autorität mehr gestellt haben und sich irgendwo verlaufen haben mit komischen Lehren. Aber ich habe noch keinen erlebt, der einfach ohne Gemeinde ausgekommen ist. Weil es gibt dieses Robinson Crusoe Christsein nicht, in Gottes Augen. Und deshalb brauchen wir einander. Und ich möchte euch heute Morgen ein bisschen an Bilder erinnern, ihr kennt sie alle. Weil er ja schon vor Grundlegung der Welt über Gemeinde nachgedacht hat, ist das natürlich ein Riesenprojekt und das verstehen wir nicht alles. Und deshalb hat er so Bilder geschaffen, Vergleichspunkte, damit wir ein bisschen verstehen, was Gemeinde ist. Nur ein bisschen. Und ich habe 5 Bilder von vielen ausgesucht, die einfach ein bisschen ausdrücken. Und jedes der Bilder und der Vergleiche hat so einen Vergleichspunkt, der mir wichtig ist. Und den möchte ich versuchen, euch nahe zu bringen. Und das erste Bild, was ich euch nahe bringen möchte, ist das Bild als Familie. Gemeinde ist Familie. Und es gibt unterschiedliche Familien. Es gibt so die klassische Familie, die hier irgendwo in Bayern wahrscheinlich unterwegs ist. Und es gibt die moderne Familie. Aber wie auch immer, es ist Familie. Und das Bild, was dahinter steckt, ist, wir sind Geschwister. Es gibt auch dieses Lied, du und ich, wir sind Geschwister, komm und reich mir deine Hand. Dieses Bild drückt aus, hey, auf dieser Ebene sind wir alle gleich. Kinder eines Vaters, der barmherzig mit uns ist. Und uns bittet, seid barmherzig miteinander. Wir sind Brüder und Schwestern. Wenn du dich jetzt umschaust, siehst du lauter Schwestern und Brüder. Der Unterschied zwischen einer Familie und einem Verein oder einem Freundeskreis ist, in eine Familie wirst du hineingeboren. Und du hast keine Chance, dir deine Familie auszusuchen. Also als ich geboren wurde, ich bin das 5. Kind, Jüngste. Und als ich zur Welt kam, meine Mutter meinte, mich zu Hause zur Welt bringen zu können, hat sie auch geschafft. Und dann kam ich dann in das Wohnzimmer, dann irgendwo, als ich klar gucken konnte, und da sah ich so 4 Gestalten auf der Couch sitzen. Meine Geschwister, stellte sich später raus. Ich habe von Anfang an dagegen rebelliert, ich habe von Anfang an geschrien, sie haben das alles nicht verstanden. Die dachten, es sind Freudenschreie, aber erst später habe ich erkannt, die sind ganz nett. Ich bin in eine tolle Familie gekommen, aber damals habe ich das nicht so sehr erkannt. Als Jüngster, meine Brüder waren immer weiter als ich. Und meine Schwestern, die habe ich, naja. Ich musste lernen, in einer Familie groß zu werden. Und das ist bei dir auch. Du bist hier gelandet. Und das sind Menschen, mit denen du sofort auf per Du bist und die du die ganze Zeit nur drücken könntest. Und das sind Menschen, wo du sagst, ach Mann, der könnte doch auch mal nach Erkrath gehen. Menschen, mit denen man auch auskommen muss. Und deine Aufgabe ist es, wirklich in der Familie zu sein. Ja, wir müssen miteinander auskommen, denn mit den anderen wirst du deine Ewigkeit verbringen müssen. Sollten die Exklusiven in den Himmel kommen, dann müssen die da hier eine Menge lernen, mit anderen Menschen auszukommen. Brüder und Schwestern, die zusammengehören. Ja, man kann nicht alle mögen, vor allem, wenn die Gemeinde größer wird. Wir haben angefangen mit einer kleinen Gemeinde. Das war so unsere Gemeinde, die ich so vorgefunden habe, als wir so ein paar Leute waren eben. Da kannte man sich und da wusste man, wer ist und da wusste man, wen man meidet und wen man... Aber dann wurde Gemeinde langsam immer größer. Und wenn man heute so nach dem Gottesdienst so guckt, da sind so sehr viele Menschen und die auch. Man kennt sich ja nicht mehr alle. Man weiß dann nicht mehr, wer links und rechts reinkommt in den Gottesdienstraum. Und trotzdem, wir sind eine große Familie. Und wir gehören zusammen. Und ihr Lieben, wie wir uns verhalten als Gottes Familie, als Brüder und Schwestern, auf wen fällt das zurück? Immer auf den Vater. Wie sich Gemeinde verhält, das fällt auf den Vater zurück. Wie sich Geschwister unterhalten, das fällt auf die Eltern zurück. Sagen, was haben die denn da in die Welt gesetzt? Und deshalb ist es so wichtig, ihr Lieben, als Gemeinde, als Familie Gottes zu lernen. Du und ich, wir sind Geschwister. Da wäre noch eine ganze Menge zu sagen. Ihr werdet wahrscheinlich in der Serie noch drauf kommen. Das zweite Bild, Das zweite Bild, was ich bringen möchte, ist, Gemeinde ist der Leib Jesu. Und zwar der sichtbare Leib Jesu. Langfeld möchte sehen, ob Jesus lebt. Und wodurch können sie das sehen? Durch die Gemeinde. Und was hinter diesem Bild steckt, ist, jeder Einzelne hier ist wichtig. Jeder Einzelne gehört aufs Spielfeld. Wir laden die Gäste ein auf die Tribüne, dass sie unsere Gottesdienste erleben oder dass sie in Veranstaltungen kommen. Aber wenn du hier Teil der Gemeinde bist, des Leibes Jesu, gehörst du aufs Spielfeld. Es sind so viele Leute, die sitzen ihr ganzes Leben lang auf der Tribüne. Und da machen sie immer so und so und beobachten da die Spieler. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, du gehörst aufs Spielfeld. Dafür hast du Gaben gekriegt. Und es gibt unterschiedliche Gaben, die zu einem Körper gehören. Es gibt Leute, die können wunderbar reden oder auch singen. Es gibt Leute, die haben ein gutes Ohr, die hören, wo Nöte sind. Es gibt Menschen, die sehen. Die sehen viel mehr, als wir sehen. Es gibt Menschen, die riechen gut. Die haben einen guten Geruch. Und sie spüren etwas. Es gibt Menschen, die packen an. Die haben die Hände. Und es gibt die Füße. Und das ist alles so ein Leib. Und wenn die zusammenarbeiten, ergibt das das Bild vom großen Hirten. Wenn man jetzt das näher gucken würde, das sind alles Fotos von Menschen meiner Gemeinde. Und sie zusammen, wenn sie zusammenarbeiten, ergeben ein großes Bild. Wir repräsentieren den Leib Jesu in dieser Welt. Und dadurch wird Jesus geehrt. Oder auch nicht. Jesus möchte zeigen, Jesus hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, wie ihr miteinander umgeht als Familie, wie ihr miteinander im Leib umgeht. Und er hat gesagt, hey, ich möchte sichtbar werden. Die Gemeinde ist Hand und Fuß Jesu in dieser Welt. Und das ist dieses Bild, was Paulus in 1. Korinther 12 aufgreift. Jeder ist gebraucht. Die Hand kann nicht zum Fuß sagen, hey, ich brauche dich nicht, du läufst nicht so gut. Oder das Auge zum Ohr. Du siehst ja gar nichts. Dafür hört das Ohr gut. Und ich hoffe, dass du in dieser Gemeinde oder da, wo du herkommst, vielleicht bist du heute Morgen nur Gast, in deiner Gemeinde deinen Platz gefunden hast. Es gibt keine unbegabten Christen. Ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Hey, das ist so wichtig. Weil wenn du deine Gabe zurückhältst, weil du auf der Tribüne sitzt, dann muss ein anderer doppelte Arbeit tun. Dann müssen andere Leute viel, viel mehr machen, weil du einfach fehlst. Und gemeinsam geben wir das Bild Jesu ab. Und deshalb ist Gemeinde so unglaublich wichtig. Jetzt komme ich zu dem Bild, was dich wahrscheinlich nicht begeistern wird, aber wo du zu nicken wirst. Gemeinde ist doch Baustelle. Wir wünschten uns manchmal, der Michael, die Gemeinde wäre fertiger, also im positiven Sinne. Es gibt auch manche Gemeinden, die sind fertig, aber im anderen Sinne. Gemeinde ist Baustelle. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Ja, es ist noch vieles zu tun. Jedenfalls in Erkrath. Ich weiß nicht, wie weit ihr seid, auf der Skala bis 100. Ich denke manchmal, ja, 1% haben wir geschafft bei uns. Gemeinde ist Baustelle. Und es gibt ein Bild, das war lange Zeit, über viele Jahrzehnte ein Sinnbild. Das ist die zerstörte Dresdner Frauenkirche gewesen, die im Krieg ordentlich getroffen worden ist. Und lange Zeit war das Bild auch ein Bild von Kirche in unserem Land und auch von manchen Freikirchen getroffen, fast zerstört durch heftige Angriffe von innen und von außen. Und lange Zeit hat man sich mit diesem Bild zufrieden gegeben, hat gesagt, ja, so ist ein Sinnbild des Krieges. Aber dann haben Menschen angefangen, das Fundament freizulegen, weil sie sagten, hey, so war die Frauenkirche nicht gedacht. Da haben sich Leute andere Gedanken gemacht, dann haben sie das Fundament freigelegt und haben viele, viele, viele Jahre daran gearbeitet, bis dann die Frauenkirche wieder im alten Glanz. Jetzt kann man sagen, ja, gefällt mir auch nicht, vorher sah sie besser aus, aber darum geht es ja nicht. Sondern es geht darum zu sagen, hey, wir wollen uns nicht mit der Baustelle zufrieden geben. Und eine Baustelle hat manchmal die Tendenz, dass man sagt, arbeitet hier überhaupt noch jemand? Es gibt so Autobahnabschnitte, da fährst du entlang und denkst, das war es schon vor 2 Jahren genauso. Irgendwie scheinen die alle woanders zu sein. Und manchmal hat man den Eindruck auch in der Gemeinde, es geht überhaupt nicht weiter hier. Der Michael hat doch nichts anderes zu tun, als hier in der Gemeinde zu sein. Warum passiert denn hier so wenig? Oder die Mitarbeiter, die sollten sich mal ein bisschen... Gemeinde ist Baustelle und sie wird es auch immer bleiben. Und deshalb rate ich dir, such nicht eine fertige Gemeinde, such nicht die vollkommene Gemeinde, such nicht die komplette Gemeinde. Denn in dem Moment, solltest du sie finden, Klammer auf, es gibt sie überhaupt nicht, aber solltest du sie finden, geh dann nicht hin, weil dann kommst du und dann fängt sie wieder von vorne an. Es gibt keine komplette Gemeinde, es gibt nur eine Baustelle und da arbeiten wir dran. Und manchmal sind wir froh, dass wir neue Schritte gegangen sind. Manchmal ist ein Teilstück fertig, manchmal entstehen neue Kreise, manchmal entstehen neue Formen von Gottesdiensten. Dann sind wir ganz froh und dann feiern wir ein bisschen, aber dann geht die Arbeit weiter. Wir sind längst noch nicht am Ziel. Erst in der Ewigkeit wird die Gemeinde so aussehen, wie Jesus sich gedacht hat. Dann komme ich am Schluss nochmal drauf. Aber bis dahin ist die Baustelle. Und ich rate euch immer wieder, seid nicht auf die Baustelle fixiert. Auf das, was noch nicht läuft. Auf das, was noch so in Unordnung ist. Auf das, was man noch besser machen könnte. Ja, es ist viel Luft nach oben, aber schaut von dem Bild her. Da ist ein Plan. Und Gemeinde in Erkrath und in Langenfeld und wo auch immer, soll einmal so sein, wie Gott es sich gedacht hat. Amen. Ja. Ein viertes Bild. Gemeinde ist auch eine Herde. Wir hatten also die Familie, da sind wir alle gleich. Wir haben den Leib Jesu, da sind wir alle unterschiedlich unterwegs mit unterschiedlichen Gaben. Wir haben die Baustelle, da arbeiten wir alle dran. Mit unseren Gaben. Und jetzt kommt das Bild der Herde. Und das ist dieses Bild, was Gott sich ausgesucht hat. Schon im Alten Testament zum Volk Israel hat er dieses Bild gewählt und im Neuen Testament auch. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt. Und dieses Bild drückt aus, die Herde braucht Führung und Leitung. Es gibt unterschiedliche Schafe. Es gibt die Schafe, die jeder Hirte am liebsten auf den Arm nehmen würde, die Lämmchen. Ach, die könnte man so knuddeln und die könnte man einfach so immer herzen. Und wenn die sonntags reinkommen, dann, ach, hab ich dich gerade auch gesehen, wie du auf die Leute zugerannt bist. Das sind die Lämmchen. Aber es gibt auch immer auch die, wo man dann sagt, ach, ist der heute mal wieder da. könnte auch ein Muttertier sein. Also wie gesagt, das Süße, das Nette und ich würde jetzt gerne in deinen Kopf gucken, welche Namen bei dir hochkommen, wenn du diese Schafe siehst. Aber es geht jetzt nicht um die unterschiedlichen Schafe, sondern es geht darum, dass die Herde geleitet werden muss. Und das ist Gottes Anliegen. Das ist sein großer Wunsch. Eine Herde braucht Leitung und Führung. Sie braucht Schutz. Sie braucht Fürsorge. Schafe sind, es geht nicht darum zu sagen, Schafe sind dumme Tiere. Das ist Blödsinn. Aber Schafe sind hilfebedürftige Tiere. Schafe brauchen den Hirten. Schafe brauchen eine klare Leitung. Sie müssen wissen, wann es Zeit ist, zu den Sommerweiden aufzubrechen. Wenn der Hirte im Frühjahr in den Stall kommt und sagt, Leute, es wird Zeit, wir brechen auf, dann würden die Schafe am liebsten sagen, nö, viel zu früh, draußen regnet, es ist kalt, hier ist nur noch so viel Heu, lass uns noch hier bleiben. Aber der Hirte weiß, wenn wir jetzt nicht aufbrechen, kommen die Frühjahrsstürme und dann treten die Flüsse über Wasser, über Ufer und dann kommen wir da nicht mehr durch. Und außerdem sind die besten Plätze in den Sommerweiden dann belegt. Und dann hängen wir hier so 3 Monate so am Hang. Da kriegt er wieder Hüftschmerzen. Der Hirte weiß diese Dinge, wann es aufzubrechen ist. Und genauso weiß der Hirte im Herbst, jetzt müssen wir zurück in den Stall. Und wieder würden die Schafe sagen, nö, so viel Gras noch hier, die Sonne scheint, lass uns hier bleiben, nicht in den engen Stall. Aber der Hirte weiß, die Herbststürme kommen. Und dann kommen wir nicht mehr runter. Eine Herde braucht Leitung und Führung. Versorgung, Schutz und viel Arbeit. Und deshalb rät das Wort Gottes, ich lese aus Hebräer 13 mal die Verse, gehorcht euren Hirten, euren Leitern, tut, was sie sagen. Denn es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen und sie wissen, dass sie Gott dafür einmal Rechenschaft geben müssen. Achtet darauf, dass sie das alles mit Freude und ohne Sorge tun müssen, denn das wäre sicher nicht gut für euch. Es gibt viele Schafe, die haben ihre Hirten umgebracht. Ich kenne viele Pastoren, die heute nicht mehr im Dienst sind, weil sie zerstört worden sind von der Herde. Und es gibt eine Menge Schafe, die wurden von den Hirten umgebracht. Die Hirten haben nicht aufgepasst. Die Hirten haben die Herde missbraucht. Es gibt es alles. Und dennoch bleibt dieses Bild. Eine Herde ohne Hirte ist verloren. Wenn keiner die Verantwortung trägt, wenn keiner leitet, egal wie groß die Herde ist, zerstreut sie sich. Das ist ein Bild, was Gott auf dem Herzen liegt. Und deshalb all die Hirten, Hirte ist ein Wort für Pastor, all die Leiter, all die Hirten haben ein großes Vorbild und das ist der große Hirte. Und Jesus sagt, so wie ich euch die Füße gewaschen habe, so wascht einander die Füße. Dient der Gemeinde nicht als Herren, sondern als Diener. Es gibt viele Anweisungen für die Hirten. Aber das Bild bleibt bestehen. Es ist letzten Endes eine Herde, die geleitet, geschützt und bewahrt werden muss. Und wohl der Herde, die sich führen und leiten lässt. Wo dieses Vertrauen da ist. Mein das Leitungsgremium, wie immer das bei euch aussieht. Ob es in der Kirche das Presbyterium ist oder die Ältesten oder wer auch immer es ist, wir haben Vertrauen zu ihnen. Sie sind nicht vollkommen, aber sie haben eine Verantwortung für die Herde. Und das ist wichtig zu wissen. Ein letztes Bild. Ich schließe mit dem schönsten vielleicht. Gemeinde ist Braut. Ich habe lange im Internet gesucht, eine schöne Braut zu finden, habe nur meine Tochter gefunden und von daher habe auch nicht lange gesucht. Es drückt einfach den Wert von Gemeinde aus. Gemeinde ist die Braut Jesu. Und ihr Lieben, wem muss die Braut gefallen? Dem Bräutigam. Der Bräutigam baut sich seine Braut zusammen, hätte ich fast gesagt, aber die gibt es ja nicht bei eBay. Er bereitet sie vor. Und die Braut muss dem Bräutigam gefallen. Was ist die Frage, habe ich verstanden, was Gemeinde ist? Wie sie Jesus am Herzen liegt? Wie rede ich über Gemeinde? Wie rede ich über Kirche? Wie rede ich über die Braut? Wisst ihr, wenn wir als Pastoren oft so bei Konferenzen zusammen sind und dann stehen wir und dann erzählen wir so vom Alltag, da ist oft ein großes Gestöhne und Gejammere über die Braut, über die Baustelle, über die unterschiedlichen Schafe. Hat manchmal seine Berechtigung, aber ich frage mich oft, hey, wie denkt jetzt der Bräutigam? Wie wir über die Kirche, wie wir über die Gemeinde, wie wir über andere Christen reden. Es ist ein unglaublicher Wert, der dahinter steckt. Der Bräutigam mag nicht, wenn seine Braut negativ gesehen wird. Weißt du, wenn du, weiß nicht, wer gerade so eine Braut hat und verliebt ist und sie heiraten möchte und du kommst in deinen Freundeskreis und stellst sie vor und deine Freunde sagen, boah, wo ist die denn her? Wer hat dir die denn angedreht? Mann, so was willst du heiraten? Sei doch vernünftig. Ich glaube, das sind nicht deine besten Freunde. Sondern ein Bräutigam ist stolz auf seine Braut. Und die Braut muss auch nicht jedem gefallen, sie gefällt ihm. Deshalb, wie rede ich über Gemeinde? Auch wenn ich nach dem Gottesdienst nach Hause fahre. Wie rede ich über die Braut? Jesus hat sein Leben dafür eingesetzt. Und in Epheser 5 sagt Paulus, liebt eure Frauen, sagt er den Männern, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und er hat sich hingegeben, er hat sein Leben gelassen, dass er die Braut schön darstelle. Das ist das Anliegen des Bräutigams. Und deshalb bei allem, was wir wissen als Familie, als Leib, als Baustelle, als Herde, die Braut hat Wert in den Augen von Jesus. Und sie wird einmal im Glanz vor ihm stehen. Johannes sieht Millionen und Abermillionen von Menschen vor dem Thron Gottes stehen, von der ganzen Welt. Und sie singen das Lied des Lammes. Und sie beten den Löwen an und das Lamm an. Und es ist die Gemeinde, die dann da steht, die erlöste Gemeinde. Diese Familie Gottes, den Leib Christi dargestellt hat, die ehemalige Baustelle. Und die, die sich hat führen und zubereiten lassen. Und wir stehen vor dem Thron zusammen und singen das ein neues Lied, das wir jetzt noch nicht kennen. Die Alten singen wir wahrscheinlich auch, aber wir singen auch ein neues Lied. Ihr Lieben, wenn Gemeinde so ist, Familie und Leib und Baustelle und all das, dann ist sie für mich die Hoffnung dieser Welt. Wenn sie das auslebt, wenn wir so miteinander umgehen, sagen, ja, wir mögen uns nicht alle vielleicht so in einer gleichen Liebe, aber dennoch, wir arbeiten zusammen, wir sind Brüder und Schwestern. Und wir gemeinsam bilden den Leib Jesu ab. Und wir arbeiten an einer Baustelle, die eine Perspektive der Herrlichkeit hat und der Ewigkeit. Und wir ehren die Leiterschaft. Menschen, die Verantwortung haben, ob Hauskreis oder die Gesamtgemeinde oder wer immer es ist, wir ehren sie. Auch das Lobpreisteam ehren wir, wenn sie uns leiten im Lobpreis. Weil wir wissen, es ist die Braut. Die Braut, die sich heute noch nicht traut, aber in vielen Punkten. Aber sie ist die Braut, die zubereitet wird. Und deshalb, wenn ich gefragt werde, wie finde ich meine Gemeinde? Da habe ich immer vier Worte. Meine Gemeinde ist einzigartig, individuell, speziell, sie ist einfach genial. Dann schauen mich Leute an und sagen, nee, sag mal ehrlich. Dann sage ich, wiederhole ich, einzigartig, individuell, speziell, genial. Und das gilt nicht nur für Erkrath, sondern das gilt auch für Langenfeld. In dem Sinne für jede einzelne Gemeinde. Sie ist einzigartig, es ist der Fingerabdruck Gottes. Sowas wie euch gibt es nicht nochmal. Auch wenn jemand denkt, Gott sei Dank. Es ist einzigartig, ganz individuell. Ihr seid, wer ihr seid. Licht in dieser Stadt. Speziell, auch wenn es viele Ekklesiengemeinden gibt. Und ihr seid einfach genial. Und in diesem Sinne segne euch Gott. Und so möchte ich dich einladen, dich neu zu deiner Gemeinde zu stellen, ob es hier die Gemeinde ist oder ob du Gast bist. Neu, ich möchte Gemeinde sehen mit Gottes Augen. Und ich möchte ein Teil dieser Gemeinde sein. Und ich möchte zum Schluss ein Gebet lesen, wo du dich vielleicht innerlich, wo ich dich einlade, dich dahinter zu stellen. Es ist das Gebet von Franz von Assisi. Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Und ich habe es ein bisschen umgeschrieben, mach mich zum Werkzeug deiner Gemeinde. Und dann lautet es folgendermaßen: Mach mich zum Werkzeug deiner Gemeinde, dass ich liebe, da wo man sich hasst, dass ich verzeihe, da wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, da wo Irrtum herrscht, dass ich Glauben bringe, wo Menschen in Zweifel sind, dass ich Hoffnung wecke und den Verzweifelten diese Hoffnung bringe, dass ich ein Licht anzünde, da wo dunkel ist, und dass ich Freude bringe, da wo Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich immer nur getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich immer nur verstanden werde, sondern dass ich andere verstehe. Nicht, dass ich nur geliebt werde, sondern dass ich andere liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Der verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. Amen. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Vater, Gemeinde, aus deinem Blickwinkel, nach deinem Bauplan, das wünsche ich mir für diese Gemeinde hier. Bei allem, was noch unvollkommen ist, bei allem, wo die Baustelle vielleicht noch im Vordergrund ist, bei allem, was noch entstehen muss und entstehen soll, es ist deine Braut, es ist dein Leib, es ist deine Familie, es ist deine Herde. Und es ist auch deine Baustelle. Und so bete ich, dass du uns Weisheit gibst, wenn wir über Gemeinde reden, wenn wir über Gemeinde nachdenken, unseren Platz zu finden in diesem Leib, unsere Gaben einzusetzen, unsere Brüder und Schwestern zu akzeptieren und zu lieben, an der Baustelle mitzuarbeiten, damit die Braut einmal vollendet wird. Ich bete für all die Leiter in dieser Gemeinde, die vielleicht im Augenblick einen schweren Dienst tun, weil ihre Leitung nicht so gut läuft oder nicht so akzeptiert ist oder was auch immer ist. Ich bete, dass du sie ermutigst, weil sie vor dir stehen, dem großen Hirten. Und ich bete für all die Schafe, die Leitung im Augenblick nicht vertrauen können, weil sie sich vergessen fühlen oder weil sie missbraucht worden sind oder weil sie irgendetwas erlebt haben, was sie nicht hätten erleben sollen. Auch da bitte ich, dass du als großer Hirte sie heilst und segnest. In Jesu Namen. Amen. Gott segne euch.